Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 7. September. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Heute sprechen wir über aktuelle geopolitische Themen und widmen uns Fragen zu den BRICS-Staaten. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Holger.
Hallo Klaus.
Holger, in der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, wie sich die Aussichten für die Konjunktur in Europa, den USA und China in den Sommermonaten verändert haben. Heute wollen wir nun auf die Geopolitik schauen. Beginnen wir mit der Ukraine. Hat sich dort in den letzten 3 Monaten etwas verändert, was auch für die Wirtschaft bei uns von Bedeutung sein könnte?
Klaus, zunächst zum Kriegsgeschehen. Russland verzeichnet offenbar kleinere Geländegewinne im Nordosten bei Kupjansk, die strategisch wohl nicht von größerer Bedeutung sind. Die ukrainische Gegenoffensive kommt offenbar etwas voran bei Bachmut im Osten und vor allen Dingen im Süden. Dort haben die Ukrainer offenbar die erste russische Verteidigungslinie im Süden des Gebietes Saporischschja durchbrochen und sie greifen jetzt punktuell bereits die zweite russische Verteidigungslinie an. Aber der ukrainische Fortschritt ist langsam. Alles in allem ist es überwiegend weiter in einen Abnutzungskrieg mit leichten Vorteilen für die ukrainische Seite. Es ist damit unwahrscheinlich geworden, dass es der Ukraine noch in diesem Jahr gelingen kann, einen großen Durchbruch zu erzielen, also die Landverbindung der russischen Truppen zur Krim zu kappen, was ja offenbar das große Ziel der ukrainischen Gegenoffensive ist. Deshalb müssen wir wohl davon ausgehen, dass sich der Krieg wohl noch ins nächste Jahr mindestens hinziehen wird. Eine schnelle Lösung ist wohl nicht in Sicht.
Was heißt dies für Konjunktur- und Finanzmärkte bei uns?
Klaus, wir haben uns in gewissem Sinne ja an diesen schrecklichen Krieg gewöhnt. Das Kriegsgeschehen selbst spielt für den Ausblick für Konjunktur und Märkte bei uns derzeit keine nennenswerte Rolle. Hätte die Ukraine so weit vorrücken können, dass dies Putin zum Einlenken gezwungen hätte, dann wäre das für Märkte eine positive Überraschung gewesen. Eine Chance gab es dafür, ja, sagen wir mal Stand Juni oder Juli. Aber diese positive Überraschung bleibt offenbar vorerst aus. Also für Märkte und für unsere Konjunktur spielt das aktuelle Kriegsgeschehen keine große Rolle. Es ist auch keine große Belastung.
Holger, das Schicksal der Ukraine entscheidet sich nicht nur auf dem Schlachtfeld. Ganz wichtig ist auch, wie sehr Europa und die USA die Ukraine unterstützen. In den USA hat der Vorwahlkampf zur Präsidentschaftswahl im November 2024 mit einer ersten Fernsehdiskussion der republikanischen Kandidaten begonnen. Allerdings war Donald Trump nicht dabei. Was könnten der Wahlkampf und später der Ausgang der Wahl für die Ukraine und Europa bedeuten?
Damit sind wir wirklich bei einem ganz großen geopolitischen Thema. Ebenso wie Trump ist offenbar die Mehrheit der republikanischen Kandidaten skeptisch gegenüber einer weiteren großzügigen US-Hilfe für die Ukraine. Es ist bereits jetzt schwerer geworden für Präsident Biden, den Kongress zu neuen großen Ausgaben für Rüstungslieferungen an die Ukraine zu bewegen. Aber die US-Hilfe läuft noch. Sollte Trump tatsächlich im Januar 2025 wieder Präsident werden, kann es außenpolitisch ungemütlich werden. Und die Chance, dass Trump gewinnt, ist sicherlich bei gut 40% anzusiedeln. Trump wieder im Weißen Haus würde wohl bedeuten, Druck auf die Ukraine, einen Waffenstillstand zu akzeptieren, der zumindest teilweise den Wünschen Putins entspricht. Ob das wirklich so kommt, unklar, aber es ist zumindest ein realistisches Szenario. Würde Trump die Waffenlieferungen Amerikas an die Ukraine stoppen? Denkbar. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn er stattdessen sagen würde, ja, wir als Amerika liefern weiter Waffen an die Ukraine. Aber nur dann, wenn Europa dafür zahlt und nicht der amerikanische Steuerzahler. Und das wäre dann für Europa ein sehr wichtiger Moment, eine Art Weckruf. Würde Europa genug Willen und genug Geld aufbringen, um die Ukraine so zu unterstützen, dass die Ukraine Putin wirksam in die Schranken weisen könnte, was ja auch für die Sicherheit Europas zukünftig wichtig wäre. Auf Europa kommen hier möglicherweise große Fragen zu, die allerdings jetzt für den weiteren Verlauf des Jahres 2023 und Anfang 2024 wohl noch keine große Rolle spielen. Aber es wäre schön, wenn bei uns in der politischen Diskussion dieses Thema ernst genommen würde.
Russland ist auch als Folge westlicher Sanktionen stark auf China angewiesen. Geht der russische Präsident Putin mit dieser Abhängigkeit nicht ein großes Risiko ein?
Nun, persönlich wohl nicht. Für Putin geht es ja um den Machterhalt. Und da ist der Schulterschluss mit China nützlich für ihn. Wobei man sagen muss, China hält sich insgesamt zurück. Es liefert offenbar keine oder kaum Waffen. China hat wohl Angst vor weiteren US-Sanktionen. China braucht schließlich den Zugang zum US-Markt noch mehr als billige Rohstoffe aus Russland. Ob es für Russland statt für Putin auf Dauer gut ist, ist eine ganz andere Frage. Wir denken mal längerfristig geostrategisch. Teile Ostsibiriens waren früher ja mal chinesisch, so zumindest die chinesische Lesart. Ob China diese Ansprüche wirklich für immer aufgegeben hat, ist vielleicht eine offene Frage. Putin bringt Russland damit in eine Abhängigkeit, die wahrscheinlich für Russland auf Dauer gefährlich ist. Denn der Westen hat ja keinerlei Gebietsansprüche gegenüber Russland. Er weist ja nur die russischen Ansprüche auf die Ukraine zurück. Für Russland ist auf Dauer die Annäherung an China nicht ungefährlich.
Wechseln wir nun zum anderen großen geopolitischen Risiko, zu China. Dort schwächelt die Konjunktur, wie wir bereits in der vergangenen Woche erläutert haben. Was bedeutet dies für die geopolitischen Ambitionen Chinas?
Ich denke, China wird auf lange Zeit etwas kleinere Brötchen backen müssen. China ist halt als Wirtschaft strukturell schwach. Das Trendwachstum liegt wohl nur noch bei 3-4%. Für ein Land wie China, das ja noch halb arm ist, ist das eigentlich zu wenig. China hat sich mit seinen großen Ambitionen bereits jetzt offenbar etwas übernommen. Im Rahmen dieser Belt and Road Initiative, auf Deutsch Neue Seidenstraße genannt, gehen Chinas Investitionen ja seit einigen Jahren bereits erheblich zurück. China ist noch nicht reich genug für eine echte geopolitische Führungsrolle. Auch die meisten Länder brauchen im Wirtschaftsbereich die USA und Europa immer noch mehr als Handelspartner als China.
Holger, China und Russland gehören zu den sogenannten BRICS-Staaten, die sich im August in Südafrika zu einem Gipfel getroffen haben. Sie wollen stärker zusammenarbeiten, neue Mitglieder einschließlich des Irans aufnehmen und die Dominanz des US-Dollars brechen. Bevor wir darauf eingehen, wer sind diese BRICS-Staaten?
Nun, BRICS steht für Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Das sind sehr unterschiedliche Länder. Zwei Diktaturen wie Russland und China, drei etwas unvollkommene Demokratien, Brasilien, Indien, Südafrika. Da kommen jetzt noch einige Staaten dazu, sehr unterschiedlicher Art, Iran, Saudi-Arabien. Wir haben zwischen diesen BRICS-Ländern hier und da auch große Konflikte. Beispielsweise auch Territorialkonflikte zwischen Indien und China im Himalaya. Das ist also nicht unbedingt förderlich für eine langfristig gedeihliche Zusammenarbeit.
Die BRICS-Staaten wollen ihre Rolle in einer zunehmend multipolaren Welt stärken. Wie beurteilst du ihre Chancen einer effektiven Zusammenarbeit, die ja auch auf Kosten der USA und Europas gehen soll?
Die Welt ist tatsächlich multipolarer geworden. Damit gibt es eine größere Rolle für diese Staaten. Aber sie haben so unterschiedliche Interessen, dass ich erhebliche Zweifel habe, dass sie wirklich gebündelt vorgehen können, dass ihre Zusammenarbeit tatsächlich große Ergebnisse bringen wird. Ich sehe eher eine punktuelle Zusammenarbeit zwischen einzelnen Mitgliedern, aber weniger in einer organisierten Gruppe. Fototermine, wie jetzt in Südafrika, sind halt leicht. Echte, dauerhafte Zusammenarbeit ist wesentlich schwerer. Vor allen Dingen, weil es in dieser Gruppe keinen richtigen Hegemon gibt. Also eine Art Leitwolf. Keinen einzelnen Teilnehmer, der so groß ist, dass er andere Länder dazu bringen kann, sich nach ihm zu richten.
Holger, zu den neuen Staaten, die die BRICS-Länder in ihre Gruppe aufnehmen wollen, gehört Saudi-Arabien. Gemeinsam mit Russland ist es den Saudis zuletzt gelungen, den Ölpreis wieder etwas nach oben zu treiben. Ist das ein Beispiel für eine effektive Zusammenarbeit? Und welche Folgen hat der höhere Ölpreis für uns?
Ja, dies ist tatsächlich ein Beispiel für eine Zusammenarbeit im gemeinsamen Interesse, aber eben nicht auf BRICS-Ebene, sondern zwischen einzelnen Ölstaaten. Beide hatten ihre Ölförderung gekürzt, um den Preis nach oben zu treiben. Beide haben diese Kürzung der Produktion jetzt bis Jahresende verlängert. Der Ölpreis, Sorte Brent, ist gerechnet in Euro jetzt etwa 15 Euro pro Barrel teurer, als er es von Anfang Mai bis Mitte Juli im Durchschnitt war. Dieser Anstieg heizt bei uns die Inflation kurzzeitig etwas an. Die Inflationsrate wird damit bei uns vorerst wohl etwa einen halben Prozentpunkt höher ausfallen, als es sonst der Fall gewesen wäre. Davon haben wir bereits im August in der Inflationsrate etwas gesehen. Wir werden mehr davon im September sehen. Damit verstärken sich auch kurzfristig die Rezessionsrisiken ein wenig. Aber relativ zu früheren Bewegungen beim Ölpreis oder beim Gaspreis ist das nichts Großes, was uns da jetzt blüht. Und langfristig wird Öl wohl wieder eher etwas weniger teuer werden. Wir haben ja zunächst eine schwächere Konjunktur. Auch das kann den Ölpreis zumindest deckeln. Und die Disziplin der Ölstaaten wird oftmals schwächer im Zeitablauf, da es sich für einzelne Staaten lohnt, bei künstlich hohen Preisen mehr oder weniger heimlich doch etwas mehr zu verkaufen. Also ich denke, dass der Ölpreis im kommenden Jahr eher wieder leicht zurückgeht und dass er nicht kräftig weiter steigen wird.
China strebt innerhalb dieser BRICS-Gruppe eine Art Führungsrolle an. Kann es dieser Rolle gerecht werden und die BRICS zu einem Instrument machen, seine außenpolitischen Ziele durchzusetzen?
Klaus, wahrscheinlich nicht oder nur in ganz, ganz, ganz kleinem Rahmen. China ist einfach nicht groß und stark genug, um innerhalb der BRICS-Gruppe eine Art Hegemon zu sein, nach dem andere sich weitgehend richten müssen. Außerdem die bereits angesprochenen chinesischen Gebietsansprüche, eben auch auf Teile Nordindiens im Himalaya, werden von anderen Ländern und gerade von Indien natürlich sehr skeptisch gesehen. Das dürfte eine geopolitische, effektive Zusammenarbeit weitgehend verhindern. Indien ist ja derzeit dabei, die Zusammenarbeit gerade auch mit den USA und ein bisschen auch mit Europa auszubauen. Indien versucht sich zu positionieren in einer multipolaren Welt, aber es ist überhaupt nicht auf dem Wege, sich von China für Chinas geopolitische Ziele einspannen zu lassen.
Besonders China und Russland wollen sich immer mehr vom US-Dollar abkoppeln. Glaubst du, die BRICS können dem US-Dollar als führende Weltreserve und Welthandelswährung ernsthaft Marktanteile abnehmen, zugunsten vor allem des chinesischen Yuan? Oder bleibt der US-Dollar auf absehbare Zeit die Weltwährung Nummer 1?
Klaus, ich denke, der US-Dollar bleibt auf absehbare Zeit die Weltwährung Nummer 1. Eine echte Konkurrenz für den Dollar gibt es nicht. Natürlich müssen wir unterscheiden zwischen den verschiedenen Funktionen einer Währung. Im Welthandel dürfte die chinesische Währung mehr an Bedeutung gewinnen. China dringt ja darauf, dass mehr Handel in seiner eigenen Währung Yuan abgewickelt wird. China ist im Welthandel von Bedeutung und auch andere Länder wie Russland haben ein gewisses Interesse tatsächlich daran, die Rolle des Dollars zurückzudrängen, beispielsweise auch, um auf die Art leichter Sanktionen ausweichen zu können. Also im Welthandel wird die Rolle des US-Dollar wahrscheinlich etwas abnehmen. Aber er wird auch nicht hinter den Yuan zurückfallen. Auch als Reservewährung wird wahrscheinlich der Yuan eine etwas größere Rolle spielen können künftig, wenn halt mehr vom Welthandel in der chinesischen Währung abgewickelt wird. Aber die wohl wichtigste Funktion einer Weltreservewährung ist es, ein sicherer Hafen für Anleger zu sein. Diese Funktion wird der Yuan auf lange, lange Zeit nicht übernehmen können. Denn ob das Geld in Yuan sicher ist, das hängt jeweils vom Willen eines Roten Kaisers in Beijing ab, der von nichts und niemandem wirksam kontrolliert wird. Ob man sich wirklich diesem Risiko aussetzen möchte mit seinen Reserven, mit der Rücklage für schlechte Tage, ist sehr fraglich. Das Geld in US-Dollar ist in diesem Sinne relativ sicher. Die USA sind halt ein funktionierender Rechtsstaat, eine Demokratie, ein Rechtsstaat, über den ein unabhängiger oberster Gerichtshof wacht. Die USA sind etabliert. Man hat Vertrauen in die USA. Nicht in jeden einzelnen Punkt der US-Politik, aber doch in die USA als Leitwährungsland. Wir sehen es ja an den Finanzmärkten immer wieder. Wenn es etwas rumpelt, wie auch gerade aktuell, dann gibt es Zuflüsse in den sicheren Hafen US-Dollar, nicht in den Yuan. Also ich denke, dass in dieser ganz wichtigen Funktion der sichere Hafen der Welt der US-Dollar vorne bleiben wird und damit auf absehbare Zeit auch die Weltreservewährung Nummer 1 bleiben wird. Da wird China zwar hier und da Marktanteile gewinnen können, aber nicht die Führungsposition der USA wirksam infrage stellen können.
Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Holger, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne, Klaus.
Nächste Woche sprechen wir in unserem Anlegerspezial mit Kai Eichhorn-Schott, einem unserer Portfolio-Manager für Aktien, insbesondere über den Gesundheitssektor. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an schmiedingsblick@berenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.